freue mich, wie schon Ron gesagt hat, in eurer Mitte zu sein. Es ist lange her. Seit Dezember Monat war ich nicht in eurer Mitte, ja, so eine Woche vor Weihnachten. Und ich freue mich, da zu sein, freue mich, mit euch Gemeinschaft zu haben. Heute Morgen war schon ein Kampfakt, ja, so Auto wollte nicht so richtig, ja, also wir haben jetzt momentan irgendwie ein Problem mit ihm, habe ich noch nicht klären können, weiß nicht, wo es, woran es liegt, aber das war Gebetsanliegen schon. Aber der Herr hat es geleitet und wir sind jetzt hier und ich freue mich darüber, dass ich in eurer Mitte sein kann. Geschwister, diejenigen, die in der Bibelstunde waren, die haben mich erlebt, ja, nach 3 Wochen Trockenzeit, da wo wenig Gemeinschaft da war und meine Kinder schon müde von mir waren, weil ich immer zu Hause war. Aber ich habe Zeit für mich gehabt und ich bin dankbar dem Herrn dafür. Ich konnte mich auf die Waage legen, konnte mich anschauen, wie es um mich steht, um meine Überzeugungen, mein Weg. Und ich bin dankbar dafür, weil das ist eine der schönen Zeiten im geistlichen Leben. Die Zeit, wenn wir krank werden, dann, wenn wir zur Ruhe kommen. Das lesen wir auch nicht so wenig in der Heiligen Schrift, ja, wo der Herr auch Männer Gottes zur Ruhe brachte, indem dass sie nicht aktiv sein konnten, sei es durch Verfolgung, durch Krankheiten, egal was das war, dass sie sich auswiegen konnten. Und dafür bin ich auch ihm dankbar. Ich konnte nochmal wertschätzen oder begreifen können, wie teuer die Gemeinde ist. Wie teuer sind die Geschwister, wie teuer ist die Gemeinschaft. Und der Bruder hat recht, also ich habe mich sehr gefreut, wenn jemand angerufen hat oder eine WhatsApp-Nachricht geschrieben hat, Oleg, ich denke an dich, ich bete mit dir, oder Oleg, du bist zu Hause, kannst du vielleicht dich anschließen im Gebet, ja, ich hatte Zeit. Und ich habe mich sehr gefreut darüber. Und ich möchte heute mit euch gemeinsam ein Thema betrachten, was ich vor etwa 15 Jahren gepredigt habe. Ich habe das nochmal rausgeholt alles, weil es ist wichtig für mich nochmal geworden, das, was früher so für mich wertvoll war. Und ich möchte mit euch gemeinsam Galaterbrief, also eine Predigt aus der Galaterbriefreihe betrachten. Das Sehen in Geist oder Fleisch. Es wird sich bewegen heute um 3. Kapitel und um 6. Kapitel. Es sind ein paar Verse aus beiden und ich möchte mit euch gemeinsam das heute betrachten. Ich hoffe, ich komme gut mit der Technik voran. Galaterbrief. Der Autor kennen wir, ist Apostel Paulus, ist in einer sehr ungünstigen Zeit für Apostel Paulus entstanden, dieser Brief. Er wurde verfolgt in Ephesus, musste fliehen von da. Gemeinden in Korinth wurden angegriffen von Irrlehrern. Wir sehen Apostel Paulus, dass er auch gesundheitlich angeschlagen ist. Wahrscheinlich war er gerade auf dem Weg, wo dieser Brief entstanden ist, zum Treffen mit Titus. Das lesen wir im Korintherbrief. Und wir sehen, dass Apostel Paulus schreibt ein, er konnte persönlich nicht anwesend sein, aber er schreibt ein sehr inniges Brief, also sehr tiefes, sehr persönliches Brief. Die Adressaten waren ganze Provinz Galatien. Es waren etliche Gemeinden. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass Apostel Paulus nur bei 2 Gemeinden tätig war bei der Gründung. Aber es gab viel mehr. Heute ist das Gebiet in Türkei. Wir sehen, Apostel Paulus war viel rumgekommen, also derjenige, der erste und zweite Reise von Apostel Paulus schaut, wo er wirklich tätig war, ist viel rumgekommen. Ja. Geschwister, wie kann man Galaterbrief beschreiben? Für mich persönlich, also ich habe das nicht irgendwo herausgelesen, sondern für mich persönlich ist Galaterbrief ein Evangelium. Evangelium, der noch deutlich gemacht wurde vor den Gläubigen schon. Auch wir, als diejenigen, die sich als Christen bezeichnen und diejenigen, die Christus nachfolgen, müssen sich daran erinnern, was ein Evangelium ist, was ist die Schrift für uns, was beinhaltet es. Und Apostel Paulus, schreibt etwas ganz Persönliches. Man kann tief in seine Überzeugung schauen. Und das lebensschenkende Evangelium, das ist das, die Überschrift, die ich für mich ausgesucht habe, für Galaterbrief. Ich lese gerne Galaterbrief. Ist wahrscheinlich dieser Brief, das ich am öftersten gelesen habe, überhaupt von allen Briefen. Weil er für mich sehr viele Tiefen hat und viele Höhen, sodass man auch die positiven Seiten im Leben eines Christen sehen kann und aber auch negativen. Entstanden ist dieser Brief, wie schon gesagt, aber 47 bis 55. Ja. Das ist jetzt zu dem Brief selber. Ich möchte mit dem dritten Kapitel anfangen, ersten Vers. Und er beginnt schon ziemlich hart. Also das ist ein Brief nicht an die fremde Leute, sondern an die Menschen, die ihn kannten sehr gut und die er sehr gut kennt. Da braucht er nicht zu schreiben irgendwie wie ein öffentliches Brief, sondern es ist ein persönliches Brief. Er schreibt wie an die Kinder. Und er konnte sie als Kinder bezeichnen. Und da steht, euer unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? Dass ihr die Wahrheit nicht gehorcht, euch, dem Herrn Jesus und als unter euch gekreuzigten vor den Augen gemalt worden ist. Geschwister, interessant, ich habe geschaut, was hat gemeint Apostel Paulus unter verzaubert. Konkordanz aufgeschlagen, Lexika nachgeschlagen ein bisschen, ja. Habe geschaut, was bedeutet dieses Wort verzaubern überhaupt. Und interessant, dass da gibt es mehrere Bedeutungen dieses Wortes. Etliche sind für uns heute noch geläufig. Benebelt, betörnt, bezaubernd, bezirzen, hypnotisiert, in den seinen Bann schlagen, in den seinen Bann ziehen, umgarnt, verführen. Wir müssen verstehen, die Zeit, in der Apostel Paulus hier diese Briefe schreibt, Korintherbriefe, Galaterbrief, das ist eine Zeit, wo die Gemeinden oder die Gläubigen aus Jerusalem geflohen sind. Somit auch all mögliche Überzeugungen. Und Menschen mit verschiedenen Überzeugungen versuchen, Fuß zu fassen unter Christen in anderen Provinzen des Römischen Reiches. Und nicht immer sind es wahrhaftige Überzeugungen. Oft sind das auch ihre persönlichen, menschlichen Überzeugungen. Aber Galatien, die Gläubigen dort, die glauben wahrhaftig an Gott. Und sie möchten Jesus in allem nachahmen. Ich merke oft, wenn Geschwister nach Jerusalem fahren und zurückkommen, für die ist da alles, die erzählen davon, als hätten sie über den heiligen Boden gelaufen, ja. Weil für die ist das etwas was Besonderes, das, was sie nicht sehen oder kennen, ja. Für Galater auch. Da kamen Juden, die erzählen, dass Jesus, der ein Jude war, lebte und wurde gelehrt, auch so wie wir gelehrt worden sind. Stellt euch vor, jemand, der als Heide da ist, der das Wort Gottes von Apostel Paulus bekommen hat und etliche Briefe hat, es hat jemanden, der vielleicht selber aus Jerusalem ist. Und welche Überzeugung haben dann diese Worte, die diese Person spricht. Wenn jemand nicht beläufig ist im Worte Gottes, nimmt er alles wie eine wahre Münze. Und hier ist genauso was passiert. Galatien verließ etliche Wahrheiten der Heiligen Schrift. Das Gesetz und die Einhaltung des Gesetzes, Beschneidung, war ein reelles Thema geworden. Das Problem aber lag nicht in diesem äußeren Gottesdienst, sondern dass der innere Gottesdienst verändert sich hat. Die Errettung aus Gnaden, aus Glauben war nicht mehr alleine ausreichend. Es war notwendig, der äußere Gottesdienst zur Errettung. Versteht ihr? Es geht viel tiefer. Und deswegen sagt Apostel Paulus jetzt solche Worte. Er sagt, o ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? Wer hat den Nebel über euren Augen gezogen? Ihr habt doch so klar gesehen, den gekreuzigten Christus. Ihr habt ihn so klar gesehen und erkannt, wie er war. Er sagt hier, vor die Augen gemalt worden ist. Das heißt, er war leibhaftig, als wäre er leibhaftig da bei ihnen. So war ihre Geburt. Geschwister, ich liebe, wie ich schon gesagt habe, diese Brief. Weil darin kann ich mich erkennen. Ich als Christ erlebe auch unterschiedliche Entwicklungsstufen. Ich denke, wie jeder Einzelne von uns hier. Ich war auch ein Kind im Glauben, ein Baby. Derjenige, der alles in den Mund genommen hat, was ihm in den Mund gesteckt worden ist. Ich habe versucht zu kauen, manches konnte ich verdauen, manches musste ich ausspucken. Aber so ist es. Man möchte wachsen, möchte zunehmen, aber nicht alles, was in den Mund kommt, ist gesund. Die schwierigste Zeit so für die Eltern, wenn das Kind beginnt zu krabbeln. Und da aufzupassen in dieser Zeit, das ist das Schwerste. Also ich war so glücklich, wo meine schon gelaufen sind und bis zum Tisch gereicht haben. Ja? Das heißt, nicht unter dem Tisch bewegte sich man, sondern über dem Tisch schon. Ja? Und da war ich schon richtig froh. Ich möchte weitergehen und ich möchte, dass wir das im Kopf behalten. Wir sind alle in der Schule. Wir lernen alle. Wir werden alle geformt, auch heute hier Anwesenden. Diese Predigt hat mich eigentlich Bruder Josef dazu bewegt. Ich habe letzten Sonntag ein bisschen Zeit gehabt und ich habe gesehen, unser junger Bruder griff nach zwei Büchern und ich dachte, Mann, der Mann sollte doch schon alles wissen, was zu lesen und zu verstehen gibt's. Aber er liest doch in Büchern. Und ich dachte, man lernt nie aus. Das heißt, in jedem Alter ist man in einer Schule. Geschwister, und wir sind alle. Unsere Kinder, wir selbst, unsere Eltern, wir sind alle in der Schule. Und wir werden geformt, nicht nur durch geistliche Dinge. Uns umgibt so viel Information und in heutiger Zeit Information ist in so einem Maß zugänglich. Ich habe meinen Kindern versucht zu erklären, wie gut sie haben als Schüler. Ich habe gesagt, Kids, wenn ich mich zum Referat vorbereitet habe früher, das bedeutete nach der Schule in die Bibliothek, und hoffen, dass der Kopierer funktioniert und dass ich dort Kopien machen kann für mein Referat. Und dann saß ich am Tisch und da waren 10, 12 Bücher, damit ich mich für den Referat vorbereiten kann. Für euch ist es heute ein paar Klicks und die Information ist da. Wir werden geformt nicht nur mental, also nicht nur durch Wissen, sondern auch unsere Gefühle werden geformt. Schaut mal, den Kindern wird von vornherein erklärt, was gut und schlecht ist. Und das ist die Aufgabe von uns Eltern. Ich muss manchmal korrigieren und erklären meinen Kindern, dass nicht das gut ist, was ihnen als gut erklärt worden ist, in der Schule zum Beispiel. Ich muss es korrigieren. Denn wird gesagt, das ist gut. Und ich sage, Kids, schaut mal. Und dann ist diese Wiedererklärungsarbeit. Das ist viel schwieriger dann. Diese Sättling rauszuziehen wieder aus dem Boden und zu sagen, Kids, das ist nicht gut. Und weil oft sie ja schon daran haften und sagen, das ist doch in mir gewachsen, das ist meine Überzeugung. Je älter wird so ein Kind, desto schwieriger ist es dann. Diejenigen, die ja genauso wie ich 12-jährige Kinder haben zu Hause und 13, 14-jährige, die wissen, wovon ich spreche, ja. Aber desto trotzdem ist es unsere Aufgabe als Eltern, unsere Kinder als den Acker, der uns anvertraut worden ist, zu beschützen. Das ist unser Auftrag. Von Gefühlen. Max hat sich so gut versteckt, aber ich sehe ihn trotzdem. Max, wie würdest du dich fühlen, wenn ich dir 100.000 Euro heute überweise? Habe ich mir gedacht. Max, zweite Version. Ich werde dir 100.000 Euro überweisen heute, aber morgen stirbst du. Wie fühlst du dich? Würdest du es annehmen? In deinem Fall, in meinem Fall auch, ja. Aber der You ist nicht mehr da, ja? Die andere Frage dazu. Das heißt, wenn wir das so vergleichen, das Aufwachen am Morgen ist teurer als die 100.000 Euro, richtig? Frage, hast du genauso gedankt für heutigen Morgen wie für 100.000 Euro? Ich auch nicht. Aber dieser Gedanke ist nicht von mir, ich habe das gehört und dachte, tatsächlich, aber unser, was fühlen wir? Was wertschätzen wir? Wie teuer schätzen wir das Aufstehen morgens früh? Abends beten wir doch, Herr, bewahre uns in der Nacht. Schenke uns die nötige Kraft, Gesundheit für morgen Tag, die nötige Weisheit, den Tag zu beginnen und zu vollenden. Das ist unser Gebet. Morgen früh, wie sieht es aus mit Danken? Ich wurde da erwischt, kalt. Heute danke ich dafür, dass ich, also solange ich mich noch erinnern kann, ich danke. Und ich hoffe, dass diese Erinnerung auch bei mir bleibt, dass ich nicht vergesse zu danken für den Morgen. Es ist wertvoll. Was formt mein Bibelverständnis? Es war nicht nur Bruder Josef, der mich da zu dieser Predigt bewegt hatte, zu wiederholen. Paul war das auch. Wir haben letzten Sonntag sich auch unterhalten. Ich war dankbar auch für die Möglichkeit, mit Rudi Paul zu sprechen. Bruder Josef ein bisschen hat mir Zeit geschenkt. Ihr werdet merken, wenn ihr Zeit ein bisschen nimmt, dass manche Dinge, die ihr einst aus einem bestimmten Winkel beschaut habt und daran geglaubt habt, heute nicht mehr so präsent ist in eurem Leben. Manchmal ist es der Wachstum. Ja. Manchmal wachsen wir, nehmen wir zu, aber manchmal verändert diese Ansicht unsere Umgebung. Wir werden geformt von den Menschen, die uns umgeben. Wir werden geformt von der Information, die uns umgibt. Wir als Menschen, wir nehmen jede Information auf. Wenn jemand sagt, er hört jemanden sprechen und steht daneben und sagt, ich höre ihm nicht zu, er hört er trotzdem. Und deswegen, wir werden geformt von allem, was uns umgibt. Deswegen ist es mein Anliegen. Betet darum, dass ihr richtig geformt werdet und sucht die richtige Formung. Der Acker, ich habe vor kurzem so einen kleinen Bericht gesehen, wie ein Mensch der Wüste einen Acker abgewinnen konnte. Wüste ist tot. Da sind keine Mineralien, nichts. Aber der hat diesen Stück des Landes bekommen und nichts anderes hatte er. Und wie er darum geringt hat. Und ich dachte, im Geistlichen ist das so, auch bei uns. Wir müssen ringen darum, damit unser Acker sauber bleibt, damit unser Acker auf diesem Acker gedeihen kann, das, was Jesus sieht, damit keine Unkraut oder Distel reinkommt, was den Saat Jesu ersticken könnte. Deswegen, wir werden, was formt mein Bibelverständnis? Es gibt Christen, die überzeugt sind, dass Bibellesen ist nicht notwendig. Ich kenne solche, ihr kennt wahrscheinlich auch solche um euch herum. Manchen, ist mal, die sich als Christen bezeichnen, ist verboten, in der Bibel zu lesen. Wir haben auch solche getroffen, denen von der Kanzel gesagt wird, das ist nicht die Aufgabe der Leier, sondern die Aufgabe der Pastoren, das Wort Gottes zu bringen und zu erklären, damit die nicht in falsche Wege gehen. So etwas gibt es auch. Ich weiß nicht, wie viele Predigten ich höre, wenn ich Nachtschicht habe. Wahrscheinlich so um 20 Predigten. Ganze Woche, 5 Tage, also 4 Predigten in der Nacht. Zwischendurch singe ich noch. Und ich habe mein Verzeichnis durchgeschaut mit den Predigten, die ich habe. Und habe gesagt, okay, ich muss ein bisschen ausmisten. Nicht alles ist gut für mich. Habe ausgemistet, habe gesehen, es reicht nicht für eine Woche Nachtschicht. Aber es ist notwendig. Notwendig, dass wir unser Glauben nochmal prüfen. Schauen, was gut uns tut. Auf dem Weg zu dem Heiland. Was prägt meine Weltanschauung? Das war so ein Punkt. Überall, wo wir geformt werden, die Weltanschauung wird bei uns auch verändert. Ich möchte nur, es gibt sehr viele Punkte, die man betrachten könnte, aber ich möchte nur 2 bringen. Ich kann mich erinnern, ich wurde gerade gläubig und in Religionsunterricht hatte ich einen tollen Lehrer gehabt, der mit allen Mitteln versuchte, den kleinen Satz zu ersticken, was noch gerade da herauskommt. Und dann hat er eine Bibelstelle genommen und sagte, schaut mal, die Bibel ist mit Vorsicht zu genießen, weil da gibt es Allegorien, Vergleiche. Sagt zum Beispiel, holt aus dem Psalmen eine Stelle und da steht geschrieben, und die Sterne singen oder preisen den Herrn. Sagt, das ist eine Allegorie, ein Bild. Und sagte, und davon gibt es unzählige in der Bibel. Deswegen, Leute, seid vorsichtig, woran ihr glaubt. Er wusste, dass ich gläubig geworden bin, ja. Und ich saß da, ich konnte nichts sagen. Erstens, ich war ein paar Monate im Glauben. Zweitens, konnte ich nicht kontern, ich wusste nichts. Und dies ist bei mir, also nicht dieser Ausdruck von ihm, sondern diese Stelle ist bei mir hängen geblieben. Meine Frau kann erzählen, ich lese gerne wissenschaftliche Literatur. Also wenn ich so bekomme, dann lese ich gerne. Und eines Tages, oder das war besser gesagt schon Nacht, ich habe angefangen zu jubeln. Meine Frau sagt, Oleg, was ist los? Kinder schlafen. Aber ich konnte nicht ruhig werden. Wisst ihr was? Ich lese in wissenschaftlicher Zeitschrift, wurde herausgefunden, die Tonlage der Planeten. Die Überschrift, ich habe Interesse bekommen, habe nachgelesen, ich weiß, was Tonlage ist. Und tatsächlich, durch die Sonne, durch die Eruption der Sonnenstrahlen, gibt es einen Ton von jedem Planet, abhängig von der Entfernung zu der Sonne und der Größe. Und mit nötigen Geräten, ich habe jetzt vor kurzem im Internet so eine gefunden, da wurde, ich weiß nicht, Neptun oder Venera wurde da belauscht und ich konnte hören, wie dieses Planet singt. Versteht ihr? Das sind von David bis dahin ein paar tausend Jahre durch. Gott hat es irgendwann offenbart, David, und David hat geschrieben. Aber wir Menschen, wir kamen noch nicht so weit hin, dass wir das verstehen konnten. Deswegen sage ich meinen Kids, die Bibel ist so aktuell und so weit voran, dass wir nicht nachkommen werden. Erstens, weil die Gemeinde nicht komplett die Bibel erleben wird, was da drauf steht, weil die erdrückt wird, aber die Menschheit schon. Weil jedes Wort wird erfüllt. Aber wir werden nie bis zuletzt da sein, weil wir werden bei unserem Heiland sein. Und das ist egal, ob Arche, ob es die Sterne sind. Ich habe dann angefangen, mit anderen Augen die Bibel zu lesen. Und ich habe auch in den Zeiten, wo meine Kids wurden größer, gezeigt, dass eigentlich die Bibel ist dermaßen aktuell, da ist die Eiszeit beschrieben mit Dinosauriern, da ist der Netz, Internet und alles Mögliche beschrieben. Selbst die Station im Umlauf der Erde ist beschrieben. Der Herr sagt, und wenn du baust dir eine Behausung mitten unter den Sternen, selbst von dort werde ich hinabstoßen, sagt der Herr. Also die Bibel ist aktuell. Wir müssen die so annehmen und uns nicht formen lassen. Lest die Bibel, forsch drinnen, weil dadurch werden wir richtig geformt. Für den richtigen Betrachtung, wie eigentlich die Welt aussieht. Ehrlich gesagt, wenn ihr euch mit euren Schulkameraden, mit Kollegen auf der Arbeit ausspricht, ich denke, ihr merkt genauso wie ich, dass wir in zwei verschiedenen Welten leben, Weltanschauungen. Es gibt solche Deutschen, die sagen, dass der Staat ist gut, es wird alles zum Besten für uns getan. Es gibt solche, mit denen kann ich streiten, aber es ist meine Ansicht. Ja. Manche sagen, ich habe jetzt vor kurzem wirtschaftliche Sachen angeschaut, dass manche hoffen auf Zusammenbruch aller Banken, weil das würde gut sein, damit das Schlechte abfällt. Ist auch so eine Streitanschauung, ob es gut ist für alle Menschen dann oder nur für bestimmte Gruppen nur. Deswegen segne uns der Herr, dass wir wirklich mit richtigen sich Dingen formen lassen. Noch so eine Stelle. Das wird jetzt an die drei Ansichten gehen. Jeder kennt dieses hier, ja? Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich werde nichts sagen. Es gibt Menschen, die sich als gläubige Menschen bezeichnen, aber mit solcher Einstellung durch die Welt gehen. Und das ist fatal für die persönlich. Weil so ein Mensch kann nicht Jesu bezeugen. Der Mensch, der mit so einer Augenbinde, Mundklappe und Ohrstöpsel, würde nie erkennen, wenn Jesus einen Menschen anspricht und ihm Zeugnis abgeben. Das sind Gewichte. Alle Gewichte sollten geeicht sein, das wissen wir alle. Ja? Wir haben so ein Urkilo, der bewahrt wird, und anhand dieses Urkilo, es gibt auch Urmeter, das heißt, an diesem Meter werden alle anderen Meter, die ihr jetzt so als Lineal kauft, verglichen oder überprüft. Auch die Gewichte werden anhand diesen Urkilos angeglichen und werden so auch geeicht. Nur, ich weiß es noch, wo ich in der Ausbildung war, und wurde uns gesagt, wir sollen die Gewichte niemals auf Stein oder auf den Boden legen oder auf steinigen Tischen bewegen, weil die reiben ab und werden leichter. Manche wissen es ganz gut. Und Reibung geschieht sehr oft an solchen Gewichten, sodass dann irgendwann 50 Gramm weniger ist. Und es ist variabel, bis zu diesen Ziffern kann man sich bewegen. Ja? Solange noch 5 Kilo drauf ist, ist alles in Ordnung. Aber das geschieht auch im Geistlichen. Wir haben Maßstäbe aufgesetzt von dem Herrn selbst. Diese Maßstäbe sind fest. Dieser Urmaßstab ist da. Das ist die Heilige Schrift. Wenn wir aber beginnen, sich zu entfernen von dem Maßstab und lassen sich abschürfen, ja, genau, abtragen, dann werden wir nicht mehr, da steht noch drauf, 5 Kilo, aber da ist 4,5 vielleicht. Und fast ist nicht genau. Das heißt, ich bin fast errettet, ist nicht errettet. Das heißt, derjenige, der singt und sagt, ich werde fast errettet gleich, ist nicht errettet. Deswegen, Geschwister, ich weiß, es sind sehr viele Appelle. Aber für mich ist dermaßen wichtig geworden, die Schrift und das, was in der Schrift steht. Wir haben sich mit Michael unterhalten und er sagt, Papa, was meint hier die Schrift? Sag ich, nimm so, wie das steht. Nimm das so an, wie das steht. Nimm es an. Das war eine Stelle, die eigentlich zum Auslegen eigentlich unnötig war. Wenn da steht, oh ihr Unverständigen, Galater, was soll man da noch auslegen? Nimm so, wie das steht. Dass die unverständlich waren und dass die aus Galatien kamen. Deswegen, lasst uns an der Worte Gottes haften. Ja? Das, lasst uns an dem, was Herr Jesus hinterlassen hat, als Maßeinheit, daran haften und daran sich orientieren. Damit unser Maß das ist, was Jesus da niedergeschrieben hat. 3. Kapitel. Das allein will ich euch von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. Geschwister, das sind ernste Worte. Deswegen, weil hier wird beschrieben, ihr Wachstum. Im Geist habt ihr angefangen. Was heißt im Geist anfangen? Fragt euch jetzt, kurzer Augenblick, was heißt im Geist anfangen? Und was heißt im Fleisch vollenden? Wir wissen, dass wir von dem Herrn einen Tröster bekommen haben. Ein Lehrer und eine Richtschnur. Derjenige, der uns ermahnt, derjenige, der uns tröstet, derjenige, der immer da ist. Und das ist der gute Heilige Geist. Und jedem Kind Gottes ist er gegeben. Wer es nicht, ihn nicht hat, ist kein Kind. Weil der Heilige Geist ist die Bestätigung der Kindschaft. Ist der Unterpfand. Und jedes Kind Gottes hat ihn im Herzen. Deswegen sagt der Apostel Paulus, ihr müsst nicht belehrt werden, denn ihr habt den Heiligen Geist, der euch belehrt. Geschwister, der Heilige Geist, nach Galater 5. Kapitel, wenn wir das weiterlesen würden, wir haben nicht so viel Zeit, deswegen lasse ich das raus. Wir wissen, dass er in uns verschiedene Früchte entstehen lässt. Da ist Liebe, Glaube, Freude, Friede, Enthaltsamkeit. Und das sind 22. bis, glaube ich, 23. Vers, ja. Und da ist so vieles beschrieben. Und wenn wir im Geiste wandern, wenn wir im Geiste leben und im Geiste Entscheidungen treffen möchten, werden wir wachsen. Aber wenn wir Entscheidungen treffen zum Wohle unseres Fleisches, nach Gelüsten leben, das, was unser Fleisch möchte, werden wir Fleisch ändern. Und deswegen ist es immer so ein Kampf zwischen Geist und Fleisch. Jeden Tag. Es ist nicht so, dass wir das sagen, ja, jetzt lebe ich nach dem Fleisch. Ja. Nein, dieser Kampf findet immer statt. Er ist immer da. So wie die Liebe, so wie die Freude, so auch das Leben nach Geist ist eine Entscheidung für dieses hier. Diejenigen, die Bibel nicht kennen, meinen, dass Freude, Liebe sind nur Gefühle, aber nicht im Schein der Heiligen Schrift. Liebe nach dem Worte Gottes ist eine Entscheidung. Freude nach dem Worte Gottes ist eine Entscheidung. Freut euch alle Zeit. Und ich sage euch abermals, freut euch. Liebet eure Feinde, sagt hier Jesus, ja? Das ist eine Entscheidung. Es ist nicht so, werden die Gefühle kommen, werde ich lieben. Tut mir leid, sind keine Gefühle da, um zu lieben. Deswegen kann ich meine Feinde nicht lieben. Das ist aber nicht die Maßstäbe der Heiligen Schrift, Maßstäbe eines Kindes Gottes. Galater 6. Kapitel. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf das Fleisch sät, der wird vom Fleische Verderben ernten. Wer aber von dem Geiste sät, auf den Geiste sät, der wird von dem Geiste ewiges Leben ernten. Christa, 6. Kapitel ist Schlusskapitel. So eine Frage an die Runde. Wer hat schon etwas gesät? Oh, etliche, ja. Sehen. Man sät oder man setzt eine Kartoffel ein, um eine Kartoffel zu bekommen? Nein. Das heißt, also man sät eine Kartoffel, um mehrere Früchte zu erhalten. Richtig? Und das ist das Prinzip des Sehens, der Aussaat. Egal, in was man sät, in Fleisch oder Geist, kommt mehr raus. Deswegen hast du ins Fleisch gesät, das eine, und sagt, das ist nur ein doch. Du bereit, es bringt Früchte. Und kommt mehr raus. Siehst du das in Geist hinein, kommt mehr raus. Und das sind die Gesetze des Sehens und des Erntens. Du erntest das, was du gesät hast, das heißt, hast du Äpfel gesät oder Entschuldigung, Kartoffeln, wirst du keinen Rettich bekommen. Das heißt, was du sähst, erntest du. Man erntet immer mehr, als man gesät hat. Deswegen auch bei meinen Kindern, und die sagen, Papa, das ist doch so Kleinigkeit. Sag ich, Schatz, achte darauf auf diese Kleinigkeit, weil sie ganz groß werden. In Hosea 8. Kapitel steht geschrieben, ich habe nur diese erste Zeile genommen. Der Wind sät, der wird Sturm ernten. Das ist der Gedanke dieses Verses. Zwischen dem Sehen und der Ernte vergeht Zeit. Manchmal tun wir etwas und denken, passiert nicht, ich verändere mich doch nicht. Dann ist es nicht schlimm. Es ändert mich nicht als Person, als Christen. Apostel Paulus schreibt im 9. Vers, lass uns aber im Gutes tun, nicht müde werden. Denn zu einer Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Liebe Geschwister, Galaterbrief liebe ich. Und ich sage jetzt zum vierten Mal. Weil drin sehe ich mich. Aber nicht nur im Galaterbrief. Wenn Jesus spricht zu Pharisäern, sehe ich mich dort. Wenn Apostel Paulus ermahnt Korinther, sehe ich mich dort. Und wisst ihr, und selbst wenn ich mich nicht sehen möchte, tut der gute Heilige Geist seine Arbeit und lässt mich sehen. Und dafür bin ich dankbar. Manchmal möchte ich übersehen. Manchmal möchte ich gut sein. Manchmal möchte ich geistlich erfolgreich sein. Selbst wenigstens in meinen Augen. Aber der gute Heilige Geist hat einen Auftrag, mich als Tröster zu begleiten, mich als Lehrer zu begleiten, als Richter auch. Und das ist sein Auftrag und er ändert sich nicht. Er ändert sich nicht, weil Oleg es möchte. Er wird nicht anders, weil das ist mein Wunsch. Nein, er ist Gott. Der Heilige Geist bleibt, ist und wird sein, so wie er ist. Und keine Veränderung ist in ihm. Sechste, siebte, achte Vers. Wir haben jetzt mehrmals das schon durchgeschaut. Denn was der Mensch sieht, wird er ernten. Wer ihn Geist sieht, wird ernten von dem Geist. Wer ihn auf Fleisch sieht, wird ernten von dem Fleisch. Ich weiß, es ist nicht angenehme Predigt heute, ja. Aber ist es notwendig, Geschwister? Das sind die Früchte des Geistes, die da beschrieben werden. Das sind Entscheidungspunkte. Das heißt, das ist nicht etwas, was einfach so in dir entsteht, weil es entsteht. Man entscheidet sich dafür. Die Frucht des Geistes aber ist die Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz, die aber Christus angehören. Die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geiste leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Und das ist ein wichtiger Vers, das ist ein Übergangsvers für mich. Meine lieben Freunde, wir haben sehr viel Wissen. Ich habe eine Möglichkeit gehabt, mit meinem Großvater zu sprechen. Also dem Bruder von meinem Großvater, besser so gesagt, weil mein Großvater ist gestorben. Und er erklärte mir so, weißt du, Oleg, hat meine Bibliothek gesehen, ich habe keine kleine Bibliothek zu Hause. Und er sagt, weißt du, wie es früher bei uns zu Hause aussah? Wir haben kein einziges Buch gehabt. Es gab es einfach in Russland damals, in der Sowjetunion, keine christliche Literatur in den 50er Jahren. Es gab solche Abschriften, die man im Hefte abgeschrieben hat. Und das war's. Sagte, als ich noch klein war, wir hatten eine Bibel in der Gemeinde. In der ganzen Gemeinde. Und sagte, und nach dem Gottesdienst am Sonntag wurde die Bibel eine Familie gegeben. Jede Familie hatte jede Woche an eine andere Familie diese Bibel. Und es ging so, morgens früh stand Vater auf, las in die Bibel, ist zur Arbeit gegangen. Mutter hat gerade in der Küche was gemacht. Bis die Kinder, Zeit kam für die Kinder aufzuwecken, hat die gelesen. Dann sind die Kinder aufgestanden, dann hat sie ihnen vorgelesen. Dann sind die Kinder gegangen, hat sie weitergelesen. Dann kam der Vater von der Arbeit, hat er gelesen. Die Bibel ist nie allein geblieben. Ich war einfach verwundert, weil die haben, ohne die Bibel aufzuschlagen, die ganze Zeit zitiert. Ganze Zeit. Und ich habe gesagt, Papa Volodya, ihr kennt so gut die Bibel, ihr seid über 70 und so klar. Sagt Oleg, ich weiß nichts. Sagt, ich kann mich erinnern, mein Papa, wir schliefen alle zusammen in einem Zimmer. Und Mama hat ihn während der Nacht aufgeweckt, sagte, Maxim, Maxim, hör mal, wo steht das geschrieben? Und sagte, er ist noch nicht mal aufgewacht, hat zitiert die Stelle, Bibel, wo, Buch, wo das geschrieben war, Vers, und hat sich umgedreht, schlief weiter. Er wachte nicht mehr einmal auf. Sagte, das waren Kenntnisse, nicht das, was wir haben. Und ich habe mich beschämt gefühlt. Ich habe über 2000 Bücher in der Bibliothek. Und das, ihr Kenntnis der Schrift ist viel geringer als bei Ihnen. Ich habe das Leben. Ich muss es nur umsetzen in Wandeln. Leben ist in mir. Die Erkenntnis ist da. Herr, segne mich und euch, dass es zum Wandel wird. Philipperbrief, 2. Kapitel. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Denn als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er äußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch empfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maße erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in den Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erde und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen, Geschwister. Und das ist Wahrheit. Meine Lieben, ich weiß nicht, ob ich das hier von der Kanzel erzählt habe. Als ich meine ersten Schritte gemacht habe im Glauben, ich habe bis 18 Jahre nichts von Jesus gewusst. Könnt ihr das glauben? Ich habe von Jesus Christus, Entschuldigung, bis zum 17. Lebensjahr nichts gehört. Nichts. Und ich bin nicht der Einzelfall. Ich wusste, dass es Jesus gab. Was heißt, ich wusste, dass, wer Jesus ist, aber ich wusste von ihm nichts. Ich habe an Gott geglaubt. Ich habe auch Vater unser kennengelernt. Ich wurde auch getauft. Aber von Jesus wusste ich nicht. Meine Taufe dauerte 10 Minuten. Wir kamen rein, wurden besprengt mit Wasser, habe ich reingeworfen das Geld in so eine... Und wir sind rausgegangen. Ich habe Stempel bekommen. Ab dem Moment war ich Christ. Und ich bin nicht der Einzelfall. Manche sind noch ganz klein, wo die das durchleben. Ja? Und die wissen von Jesus überhaupt nichts. Ich merke das bei mir auf der Arbeit. Ich merke das in der Schule von meinen Kindern. Wir leben in einem christlichen Abendland. Ja? Und es sind tausende Menschen um uns herum, die Jesus nicht kennen. Der Herr segne euch, dass dieser Name, der euch gegeben worden ist, Christen, der früher als Verschmähung zuerst angeschaut worden ist, aber als Krone von Kindern Gottes dann später getragen, möge dieser Name euch so wertvoll sein, wie es auch der Name dessen ist, der Christus ist. Herr segne euch, Herr begleite euch durch diese Woche, kommende Woche. Ich danke euch für das Zuhören. Amen.